Es ist mir eine Freude, in der Predigtreihe über den Heiligen Geist weiterzugehen, nach vorn. Wir hatten in der ersten Predigt angeschaut, Eigenschaften und Aufgaben des Heiligen Geistes. Dann hatten wir beim letzten Mal Gottes Wort betrachtet, das Gebet um Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wie beten wir? Welche Verheißungen gibt es dafür? Und wir hatten auch betrachtet, ja, Paulus bestätigt uns deutlich im Epheserbrief, auch wiedergeborene, gläubige Christen beten, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und heute gehen wir weiter und es geht um die Gaben des Heiligen Geistes. Vielen herzlichen Dank. Das ist auch eine Dienstgabe, wenn jemand so etwas gerne tut, so diakonische Hilfestellungen, ja, etwas ganz Wertvolles. Danke auch für dieses Glas Wasser. Und wenn wir die Gaben des Heiligen Geistes im Neuen Testament betrachten, wer mitschreiben möchte, da gibt es 4 große Stellen, die über diese Gnadengaben des Heiligen Geistes Auskunft geben. Die ersten beiden stehen in Römer 12 und in 1. Korinther 12. Also das kann man sich über die 12 merken. Was haben wir alles an 12? 12 Apostel, 12 Monate. Die 12 ist ja eine Ordnungszahl, ja? Und hier eben auch Römer 12, 1. Korinther 12, die Gaben des Heiligen Geistes. Das wird dann noch fortgesetzt in 1. Korinther 14. Und dann gibt es noch 2 Briefe, den Epheserbrief und den 1. Petrusbrief. Und da steht jeweils im 4. Kapitel etwas über die Gaben des Heiligen Geistes. Also Epheser 4 und 1. Petrus 4. 4 Beine des Stuhles, 4 Beine des Tisches. Wir hatten gesagt, 4 grundsätzliche Basissäulen der Gemeinde. Und hier Epheser 4 und 1. Petrus 4, die Gaben des Heiligen Geistes. Und natürlich kann ich nicht aus Römer 12 und 1. Korinther 12 und Epheser 4 und 1. Petrus 4 alles jetzt hier vorlesen, aber ich möchte aus Römer 12, Verse 6 bis 8 eine kleine Einleitung geben. In Römer 12, Verse 6 bis 8, da heißt es, gerichtet an die Gläubigen, da wir alle aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, anwenden. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt oder Ermutigt in der Ermahnung, in der Ermutigung. Der abgibt in Einfalt, das heißt auch in Geradheit, in Einfachheit, der abgibt in Einfalt, in Geradheit, der vorsteht vor den Menschen, vor der Gemeinde mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Amen. Und wenn ihr all das vertiefen möchtet, wir nehmen ja die Predigten auf und auf unserer Website christengemeindekehl.de könnt ihr die Predigten unter Download herunterladen und das alles noch einmal ganz in Ruhe lesen und nehmt euch auch zu Hause die Zeit und lest Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Das Wort im Grundtext im Griechischen, Charisma, heißt Gnadengabe oder unverdientes Geschenk. Wir sind also bei etwas, was eigentlich allen Menschen gefällt. Schöne Geschenke bekommt eigentlich jeder gern. Da gibt es eigentlich kein Problem. Jeder möchte etwas Schönes bekommen und freut sich darüber. Und das ist auch so diese Grundbedeutung. Es kommt von freundlich sein und schenken. Von charisomai ist dieses Grundwort. Und wenn dieses freundlich sein und schenken weitergibt, dann bekommt man ein Geschenk, das eben aus einem wunderbaren Herzen, aus einer Freundlichkeit, aus einer Freizügigkeit, aus einer Liebe weitergegeben wird. Und das ist genau Gottes Liebe, Gottes Geschenk, Gottes Gnade, Gottes Gnadengaben. Hier geht es um Dinge, die Gott uns gibt aus seiner Freundlichkeit, aus seinem Wohlwollen, unverdiente Zuwendungen aus der Gnade Gottes. Wie schön. Und dieses Wort Charisma, es wird in der Einzahl und in der Mehrzahl gebraucht. Das müsst ihr ein bisschen unterscheiden in der Heiligen Schrift. Da gibt es einmal die allgemeine Gebrauchsform in der Einzahl und da gibt es die ganz große Gnade Gottes für die verlorene Welt, das ganz große Geschenk Gottes für die verlorene Welt. Wer ist das? Was ist das für ein Geschenk? Das ABC des Glaubens. Johannes 3, Vers 16. Ja? So ein wunderbarer, goldener, herrlicher, wertvoller Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gab, die Gabe schenkte an uns, ja, an die Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist die ganz große, zentrale Gnadengabe Gottes an diese in Sünde gebundene, gefallene Welt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Liebesgeschenk für uns. Und jetzt geht es darum, allgemeine Gnadengaben für die, die Jesus Christus annahmen. Ja, so viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ja, Gotteskindschaft zum Beispiel. Und sehr deutlich ist es dann auch gesagt, Römer 6, Vers 23, allgemeine Gnadengabe für alle Gläubigen in der Einzahl. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wer an der Sünde lebt, keine Vergebung hat, nicht umkehrt zu Gott, Jesus nicht annimmt, der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, und das ist das Schöne am Evangelium, ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Halleluja. Ja? Wunderbar. Jesus angenommen haben heißt, für ihn leben, für ihn da sein, sich ganz mit ihm eins machen und eben auch dieses ewige Leben von Gott als Gnadengabe zu bekommen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Nur wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das ewige Leben nicht. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 38, da hören wir wieder von einem großen Geschenk Gottes, Gnadengabe aus seiner Freizügigkeit, könnten wir nie bezahlen, könnten wir nie erarbeiten, hat nichts mit zu tun, dass wir etwas geleistet haben, sondern ist Ausdruck seiner großen Liebe. Und da ist Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 38, und Petrus hat gepredigt das Evangelium, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb, dass Jesus in den Tod gegangen ist, dass er auferstanden ist. Und den Menschen ging es durchs Herz, sie haben erfasst, wir haben uns versündigt an dem Herrn. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Auch wir kurz vor dem Tauffest, ja, lasst uns da schon richtig für beten, dass es ein Segenstag wird zu Gottes Ehre. Und jetzt geht es weiter. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wieder eine Gabe, ein Geschenk für alle Gläubigen in der Einzahl. Eine Gabe, der Heilige Geist, ja, eine Gnadengabe für uns alle. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So. Jetzt geht die Heilige Schrift immer und immer wieder davon aus, der wiedergeborene Gläubige, er hat Jesus, die Gnadengabe, er hat als Angelt den Heiligen Geist empfangen, als Gnadengabe, wir haben da schon mehr dazu gehört. Und jetzt geht es aber weiter um die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Und das, um es im Bild zu sagen, Vielleicht habt ihr sowas schon mal gekauft. Da gibt es um Ostern herum solche großen Kinderschokolade-Plastikeier. Ich meine aber nicht die kleinen, die wir immer kennen, sondern ich meine die großen. Und in den großen, da sind lauter kleine Kinderschokolade-Bonbons drin. Okay, kennt ihr das? Ja? Und jetzt kann man das Große aufmachen und die Kleinen kann man verteilen. Und das ist ein bisschen ein Bild zur Veranschaulichung mal heute Morgen. Wir haben die Gabe des Heiligen Geistes und jetzt gibt es aber noch die einzelnen Gaben des Heiligen Geistes, die verteilt sind auf die Gläubigen. Ja? Und wenn ich der Irene so ein Bonbon gebe und der Katharina und unseren Gästen, dann hat unter Umständen jeder ein bisschen etwas anderes, wenn da Geschenkbilder drin sind. Unterschiedlich, obwohl alles ist vom Heiligen Geist und trotzdem hat jeder einen besonderen Anteil, ein besonderes Untergeschenk. Ja? Und das sind diese Gnadengaben in der Mehrzahl jetzt, nicht wie vorhin in der Einzahl, in der Mehrzahl des Heiligen Geistes. Und ich weiß noch, DDR, da gab es ja sehr, sehr wenig so schöne Bildchen und so. Das war alles sehr einfach gehalten in ganz einfachen Farben. Und zu unserer Zeit war das Sprengelschokolade. Und alle Kinder haben sich gefreut, wenn der Opa, die Oma mal im Westen zu Besuch waren und haben Schokolade gebracht. Und alle Kinder haben immer geguckt, ist das Sprengelschokolade? Wisst ihr warum? In der Schokolade damals waren immer Bilder von der Fußball-WM. Und die gab es ja nun bei uns überhaupt nicht. Das sollte ja keiner kriegen, versteht ihr so? Wir haben natürlich alle auch als Jungs da Stimmung gemacht, aber das gab es offiziell nicht, ne? So vor allen Dingen noch von Westmannschaften. Und dann hat jeder nachgeguckt und dann hast du immer aufgemacht, wenn du mal so eine Tafel hattest und du warst schon ganz gespannt, welches Bild ist das? Das ging meinetwegen Nummer 1 bis, weiß ich, 200. Und so ist das auch. Seid ihr gespannt zu wissen, welche Gaben euch der Heilige Geist geschenkt hat? Wenn ihr die Gabe des Heiligen Geistes habt, dann habt ihr automatisch auch solche Untergaben, mindestens eine vom Heiligen Geist. Das ist an vielen Stellen der Schrift bezeugt. Das Problem ist, dass wir die oft gar nicht kennen und nicht entdecken und nicht ausleben. Und dazu möchte uns Gott aber stärken. Und das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig und bringt einen Segen für Gott, für die Menschen und auch für dich selbst. Und damit wir das freisetzen können, da braucht es jetzt, wenn wir die Wüste als Bild nehmen, die Bohrung durch das Gebet, um an dieses frische Wasser heranzukommen, um diese Gaben zu öffnen. In Johannes 7, 38, da hatten wir ja gehört, der Herr Jesus gab die große Verheißung, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ganz klare Aussage. Und jetzt ist diese Quelle in dir angelegt und jetzt geht es darum, dass sie sprudeln soll, aus Liebe, freiwillig, im Dienst für Gott. Übrigens, ich freue mich über das schöne neue Bild. Habt ihr das schon entdeckt? Und wenn wir das lesen, was steht hier? Wer an mich glaubt, sagt der Herr Jesus, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Dann möge das geschehen bei jedem von uns. In Jesaja 44, da heißt es dann Vers 3, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Also Gott möchte, dass das überfließt. Und wenn wir jetzt einen Schlüssel schon genannt haben, das Gebet zum Bohren, dann noch einen Bohrkopf, um ganz zum Wasser zu kommen. Und das ist nach Römer 12 die Hingabe an den Herrn. Nach Römer 12 die Hingabe an den Herrn. Viele von euch kennen dieses ganz wichtige Wort für den Alltag von jedem Christen. Das ist der Schlüssel, dass du mit Gott verbunden bist. Das ist der Schlüssel, dass wir gekräftigt werden aus dem Himmel von dem Herrn. Das ist auch der Schlüssel, dass wir zum Heiligen Geist, im Heiligen Geist erfüllt, leben, wirken und handeln. Und hier beginnt es also in Römer 12, Vers 1 mit diesem Wort: Ich ermahne oder ermutige euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Körper, euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und dann haben wir oft betrachtet, diese Verwandlung unseres Sinnes, um prüfen zu können, aber ohne eine Pause zu machen, geht es dann darunter weiter, Vers 4, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein einziger Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Und dann beginnt diese Aufzählung von Gaben, die ich vorhin vorgelesen habe. Das heißt, hier gibt es einen ganz klaren Zusammenhang: Gebet, Hingabe, von Herzen dem Herrn dienen wollen, bereit sein, die kleinen Schritte im Alltag zu gehen. Und dann öffnen sich mir auch die Geheimnisse Gottes, dass du ein Glied bist am Leib, dass hier nicht nur Einzelpersonen sitzen, sondern dass wir eine Gemeinde sind, zusammengehören, ein Körper sind vor dem Herrn und dass jeder Gaben des Heiligen Geistes hat und die brauchen wir füreinander, um gegenseitig uns zu helfen, im Glauben und Gott zu dienen zu seiner Ehre. Also haben wir da zwei Schlüssel, wie wir an diese Gaben-Mehrzahl herankommen, das Gebet und die Hingabe. Und jetzt schauen wir mal in 1. Petrus 4, da heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Habt ihr das schon mal gelesen? Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Bist du wiedergeboren, dann hast du auch eine Gnadengabe empfangen von den vielen möglichen. So dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also aus der einen großen Gabe des Heiligen Geistes fließen, sage ich mal, viele verschiedene Geistesgaben. Jeder Gläubige hat mindestens eine davon bekommen zum Dienst für Gott. Und dann heißt es in 1. Korinther 12, Vers 11, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der Heilige Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, jetzt kommt es, wie er will, wie Gott will, wie der Heilige Geist will. Ja? Das ist jetzt eine Unterscheidung. Also während wir alle bitten, dass Jesus uns ganz nahe ist, die Gabe Gottes, dass der Heilige Geist uns erfüllt grundsätzlich, und wir haben viele Wirkungen da angeschaut, wenn wir spezielle Gaben, die wir von Gott in unserem Inneren angelegt bekommen möchten, brauchen wir Erkenntnis des Willens Gottes. Weil das ist unterschiedlich. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Gläubige, unterschiedliche Berufungen. Und zu diesen unterschiedlichen Berufungen gehören unterschiedliche Gaben. Aber es gibt keinen, der keine hat. Wie es auch keinen gibt, der keine Berufung hat. Gibt es nicht. Jeder hat eine Berufung, jeder hat mindestens eine Gabe, jeder wird gebraucht in der Gemeinde und jeder, der nicht wirksam ist in der Gemeinde, der fehlt. Der fehlt. Und jeder, der dazukommt, ist eine Stärkung für den gesamten Leib. So ist das Bild der Bibel. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Gabe hast du? Ja? Welche Gabe hast du? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Welche Gaben des Heiligen Geistes ihr persönlich habt. Ist euch da was wichtig geworden? Also es ist gar nicht so einfach. Die Selbsteinschätzung ist oft schwierig. Auch das Einschätzen von außen ist nicht immer leicht. Ich sage euch mal ein Beispiel. Kennt ihr William Carey? Das ist ein eigentlich sehr bekannter, berühmter Missionar. Ja? Der war, als er gerufen wurde von Gott, war er Schuhflicker. In den meisten Darstellungen so allgemeiner Art, ne, wenn man nicht so genau in die Biografie schaut, da steht Schuhmacher. Aber er selber hat immer gesagt, nein, nein, ich war nur Schuhflicker. Versteht ihr? Also es gibt ja den Schuhmachermeister, der kann praktisch alles herstellen. Ach so. Dann gibt es den Schuhmacher, der kann die normalen Schuhe herstellen. Und der Schuhflicker, der macht eigentlich nur das Loch irgendwie wieder zu oder die Sohle wieder dran oder so. Und er war Schuhflicker, also ein ganz einfacher Mann. Und keiner hat ihm was zugetraut. Und jetzt hat er sich bekehrt und er hat so ein Herz für Gott bekommen, ja. Und dann ist er rumgelaufen und er wusste, ich muss Gott dienen, ich werde Missionar. Und die Missionen haben alle gesagt, ja, tut uns leid, ne? Also du bist nicht begabt. Dann hat er mit Gottes Hilfe, ich kann das jetzt nicht alles erzählen, ist unglaublich, der hat autodidaktisch angefangen, die Grundsprachen der Bibel zu lernen und so. So ein einfacher Mann, so ging das dann auf einmal los. Das heißt, der Geist Gottes hat angefangen, den so zu befähigen, wo alle nur noch später dann gesagt haben, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Der ist übrigens nicht nur ein ganz berühmter Indien-Missionar geworden, sondern auch noch ein Botaniker, wo bis heute noch bekannt ist und von ihm Dinge da verwendet werden. Geistbegabung durch Gott. Und was hatte er gesagt? Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Beides. Versteht ihr? Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Also da ist ausgeschlossen, dass jemand so egoistisch nur für sich Großes von Gott erwartet, sondern er wollte Großes von Gott erwarten, aber auch Großes für Gott unternehmen. Und das hat er dann auch getan im Heiligen Geist. Ja? Und er wurde der Gründer der Baptist Missionary Society, also einer richtig großen täuferischen missionarischen Bewegung und Mission. Und wenn wir in die Bibel gehen, das soll dir Mut machen. Du hast Gaben, verstehst du? Und da ist ein Schuhflicker und keiner traut ihm was zu. Und Gott sagt, oft solche Leute suche ich mir. Da sagt später keiner, der war es, die war es. Versteht ihr? Ich mache da jetzt einfach was. Ich mache was aus dir. Und das begegnet uns andauernd in der Bibel. Mose sagt, ich kann doch nicht richtig reden, ich stammle nur. Dann gab es den Propheten, der sagt, ich bin viel zu jung. Und dann gab es Timotheus zum Beispiel. Wenn man jetzt für Timotheus hätte eine Erstbeurteilung schreiben sollen, ganz objektiv, ganz in Liebe, ohne irgendjemand kränken zu wollen, böse sein oder alles ausgeschlossen, in ganz ehrlicher und feiner Art und Weise, dann hätte man sagen müssen, Timotheus ist kränklich. Ihr wisst, der hat ständig Bauchschmerzen gekriegt. Ja? Und jetzt stellt ihr vor, anderes Land, andere Kultur, anderes Essen, andere Keime, andere... Kränklich, schüchtern, ständig muss Paulus sagen, habe Mut, sei mutig und stark, ja, so in die Richtung. Unerfahren, es war ein ganz junger Mann, der kannte nun mal noch nicht die ganze Welt und musste ja auch nicht bei Gott, weil Gott kennt die ganze Welt und weiß sowieso alles besser. Unerfahren und ängstlich. So. Das ist ein Profil für einen, der am meisten von Paulus geförderten und später von Gott gebrauchten Männer Gottes, kränklich, schüchtern, unerfahren und ängstlich. Und trotzdem war in seinem Inneren durch den Geist Gottes und vielleicht gerade, weil er nicht auf sich vertraut hat, sondern auf Gott später, in ihm angelegt, die Gabe, so ein wunderbarer Diener des Herrn zu werden. Er war aber positiv in lebendiger geistlicher Gemeinschaft, sowohl in der Gemeinde, das ist ganz wichtig. Also Leute, die immer nur für sich irgendwo in der Ecke ihren Glauben leben und mal gerade so sich noch in die letzte Reihe trauen und dann will man plötzlich Gemeinde bauen, wo man im Zentrum von allen Menschen steht und die sollen sich orientieren an mir, das funktioniert natürlich nicht. Also er hat immer in einer feinen Art und Weise Gemeinde gesucht, gepflegt und er hat auch in der Familie die Gläubigen, ist von seiner Großmutter geschrieben, von seiner Mutter, die schon gläubig war. In 2. Timotheus 1 steht das alles. Gemeinschaft gehabt, auch da, schaut, wo habt ihr Tiefgläubige? Omas, Opas, Menschen in eurer Familie, ja, diese Gemeinschaft gepflegt. Und Paulus nennt ihn seinen Sohn. Paulus nennt ihn seinen Sohn. Und er meint in Christus, weil Timotheus war durch ihn gläubig geworden. Aber das war eben nicht einfach, Paulus hat evangelisiert und da sind ja immer wieder auch Leute gläubig geworden, sondern er hat dann auch seine Gemeinschaft gesucht. Er ist von sich aus hingegangen und hat geguckt und hat gedacht, ah, da ist jemand, da kann ich im Glauben lernen. Der war sich da nicht zu fein dafür. Er hat das in Liebe praktiziert und er ist hingegangen und da hat sich so eine richtig gute, schöne geistliche Beziehung zwischen dem Paulus und dem Timotheus entwickelt. Und wenn man selber bereit ist, von anderen zu lernen und richtig Gemeinschaft da zu haben, um mit dem einen in dem einen Glaubensbereich und dem anderen in dem anderen Glaubensbereich zu wachsen, dann kann man auch erwarten, dass man selbst einmal jemand wird, wo andere kommen und sagen, du, ich habe mal im Glauben eine Frage, ich habe da mal ein Anliegen, um sich dann weiterführen zu lassen. Und das war Gott wichtig. Also er hatte zwar diese Schüchternheit und Kränklichkeit, aber er hatte diesen Willen zu lernen und in der Gemeinde und in der geistlichen Gemeinschaft zu leben. Okay. Und dann sagt Gott zu ihm auch noch etwas. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist. Erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist. Jeder von euch, egal welches Alter, egal welcher Hintergrund, wenn ihr von Neuem geboren seid, ihr habt die Gabe, erwecke diese Gabe. Und dann gibt ihm Paulus einen Hinweis, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Nicht der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung, der Heilige Geist. Und wenn du in dem Dienst, den du tust, danach strebst, zu Gottes Ehre, nicht zu deiner, aber zu Gottes Ehre, an Kraft zuzunehmen, in der Liebe zu wachsen und die Selbstbeherrschung im Heiligen Geist so stark wird, dass du die Sünde nicht tust, sondern aus Liebe zu Gott überwindest, dann gehst du in einen Weg, wo sich auch die Gaben des Heiligen Geistes öffnen und offenbar werden und zeigen. Okay. Es ist auch wichtig, Menschen, die was unternehmen, die versagen auch mal, wisst ihr? Und es gibt tatsächlich manchmal das Denken, da gibt es Leute, die sind zu zurückhaltend oder weiß ich auch zu faul oder die denken, Hauptsache, ich mache irgendwie so, dass ich selber gerettet werde. Aber die unternehmen nichts für Gott und deswegen machen sie scheinbar auch keine Fehler. Aber der größte Fehler ist, dass sie nichts unternehmen für Gott. Das ist der große Fehler. Und diejenigen, die für Gott aktiv sind, die Jesus lieb haben und dann auch mal was tun, auch mal nach vorne gehen, sich auch mal ein Zeugnis trauen an einer Stelle, wo sich's nicht jeder wagt oder irgendwas aufbauen wollen, da geht auch mal was schief. Versteht ihr? Da passieren Fehler. Und Gott braucht Menschen, die aktiv sind und die eben auch Fehler gemacht haben. Und die dabei gelernt haben, wie Gott sie aus all dem wieder rausholt und stärkt. Ihr kennt das bekannte Bibelwort, Jesaja 40, Verse 30 und 31. Jünglinge und natürlich auch junge Frauen werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn, die auf Jahwe harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also alle, die ihr ein Leben habt, wo ihr schon Tiefen hattet und Gott hat euch wieder herausgeführt, das ist ein ganz großer Schatz. Ein ganz großer Schatz. Ein ganz großer Schatz. Und das ist auch eine Fähigkeit, die Gott dann benutzt und da die Gaben des Geistes hineinwirken lässt, um Menschen aus dem zu stärken. Die Gnadengaben haben drei Ziele. Die Verherrlichung Gottes, die Auferbauung der Gemeinde und das persönliche Wachstum. Und aus dem persönlichen Wachstum kommt dann auch großer Lohn im Himmel. Ihr kennt dieses Gleichnis von den Talenten. Auch da hat jeder verschiedene Talente und jeder eine unterschiedliche Anzahl Talente. Aber jeder hat mindestens ein Talent. Und so wie es gebraucht wird, der Herr sagt, komm herein zu deines Herrn Freude, ja. Aber es gab ja da den einen, der hat das Talent einfach nur vergraben. Und das war gelinde gesagt die große geistliche Katastrophe. Er hat dadurch alles verloren. So, und die Gnadengaben möchten ein Mittel sein, um Gott zu verherrlichen. Noch einmal, die Gemeinde aufzuerbauen, uns gegenseitig zum Nutzen aller zu stärken. Und persönliches Wachstum geschieht nur, bestimmtes persönliches Wachstum geschieht nur aus dem Wirken in der Gemeinde heraus. Das heißt, man wirkt natürlich auch zu Hause, man wirkt auch privat, man wirkt auf Arbeit, aber es gibt bestimmte Dinge, die entstehen von Gott her nur, wenn man auch aus Gemeinde heraus wirksam ist. Und wer nicht so im Leib Christi verankert ist und aus Gemeinde heraus lebt und aus Hauskreis und wie er da verbunden ist, dem entgeht ein ganzer wichtiger Bereich des Glaubenslebens und er verliert da auch viel Frucht und Wachstumsmöglichkeiten. Positiv ausgedrückt, es gibt also super Chancen, Gott zu verherrlichen, andere aufzubauen und persönlich zu wachsen, wenn wir diese Gaben des Geistes in Anspruch nehmen, entdecken, entfachen. Die Unterteilung, diese Geistesgaben, Gnadengaben Gottes, da gibt es eine grobe Einteilung. Das ist einmal die Wortgaben und das zweite sind die Dienstgaben. Die Wortgaben und die Dienstgaben. Da heißt es zum Beispiel in 1. Petrus 4, und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, die Wortgaben, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, die Dienstgaben, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht. Von Ewigkeit zu Ewigkeit die Verherrlichung Gottes. Und dann gibt es eine genauere Unterteilung etwa in 6 Bereiche. Etwa in 6 Bereiche. Das sind die grundlegenden Geistesgaben, die weiterbauenden Geistesgaben. Dann kommt eine Gruppe, das sind die Demonstrations-, Energie- und Wundergaben. Alles so Zeichen und Wunder. Das vierte sind dann die Hilfeleistungen und die Diakonie. Das fünfte sind Leitungsgaben. Und dann gibt es noch eine Kategorie sonstige Gaben. Also zum Beispiel Ehelosigkeit, sage ich mal ein Beispiel, zum Dienst. Also grundlegende Gaben, weiterbauende Gaben, Demonstrationsenergie, Wundergaben. Dann die Hilfeleistungen, Diakonie, die Leitungsgaben und die sonstigen Gaben. Die grundlegenden Gaben für die Gemeinde. Unsere Geschwister, die waren heute so schön am Singen, das hat mir so gut getan, als ich gekommen bin. So ein schönes Lied gleich, es war so eine Stärkung. Und mir ist eingefallen, sie waren in Jerusalem, sie hatten schöne geistliche Gemeinschaft. Und ich habe dann so geraten, ob sie nicht auch im himmlischen Jerusalem waren, weil sie so schön gesungen haben. Und im himmlischen Jerusalem, da gibt es in Offenbarung 21, 14 über die Apostel sind so eine grundlegende Gabe, eine Aussage, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Seht ihr auch Grundsteine, ja, Grundsteinlegung. Da werden Menschen insgesamt von Jesus als Gabe gegeben, nach Epheser 4. Auch in Epheser 2, Vers 18 bis 20 heißt es, denn durch Jesus Christus haben wir alle in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Natürlich, alles kann nur auf Jesus Christus bauen. Der Apostel oder jetzt heute der Gemeindegründer, der keine Bibelerweiterungen macht, der keine neuen Lehren entwickelt, sondern der die Lehre der Apostel in Vollmacht weitergibt und neue Gemeinden, neue Werke aufbaut. Nach Römer 15, 20 heißt es, dabei setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht genannt wurde, damit ich nicht auf einen fremden Grund baue. Also neues Beginnen. Und das merkt man auch bei den Geschwistern. Es gibt Geschwister, die möchten für Gott Neues aufbauen. Und wenn die eine Gemeinde suchen, dann schauen die, wo kann ich mich einbringen? Also die gucken nicht jetzt, wo gibt es die schönsten Sessel, wo ich mich hinsetzen kann, einmal in der Woche komme und dann habe ich nichts mehr damit zu tun. Ich habe empfangen und ich habe bekommen und es geht mir gut. Sondern sie schauen, das ist jetzt so apostolisches, gründendes Denken, sie schauen, ich möchte mich einbringen von Herzen für Gott. Wo und wie kann ich das am besten tun? Wo ist da die beste Chance? Ja, ich möchte was aufbauen. Ich möchte was bewirken für den Herrn. Wo, in welcher Gegend gibt es am wenigsten das Evangelium? Also die breite Masse der Menschen, die zieht immer dahin, wo es ihr vom Konsum her am besten geht. Also wenn in Russland schlechter ist als in Deutschland, dann kriegen natürlich, ein Deutscher will wieder zurück in die Heimat, das ist noch eine andere Geschichte, aber dann kriegen generell viele Menschen plötzlich den Ruf, wir gehen für Gott in die Länder, wo es uns besser geht. Ob das von Gott ist, weiß ich nicht, aber vom menschlichen Empfinden will jeder Mensch dahin, wo es ihm besser geht. Ja? Also logischerweise, wenn es jetzt in Deutschland bergab gehen würde weiter, dann wollen alle nach Kanada, fühlen sich dann gerufen von Gott. Und wenn es in Kanada schlecht wird, dann gucken sie wieder auf den ganzen Erdball und fühlen sich dann plötzlich gerufen, was weiß ich, vielleicht ist in Australien noch irgendwas am Werden, dann sind sie plötzlich von Gott nach Australien berufen. Das hat aber überhaupt nichts mit Leitung des Heiligen Geistes oder mit apostolischem gemeindegründenden Denken zu tun, sondern die Frage des Herrn in dem Sinne hier ist ja, wo ist das Evangelium noch nicht bekannt? Wo sind die Enden der Erde, wo das Evangelium am dringendsten gebraucht wird? Wo ist in meiner Umgebung eine Arbeit, wenn ich jetzt nicht der totale Gründer bin, wo ich mich einbringen kann mit meinen Gaben und kann das dort entwickeln und voranbringen? Das wäre jetzt so ein Denken. Und das können auch Musiker sein, das können Predigtgaben sein, das können diakonische Gaben sein, das können andere sein. Man will dienen, man will sich einbringen, man will etwas aufbauen für Gott. Ich stelle mir das immer grausam vor. Ich weiß nicht, habe ich jetzt, also die ganzen Jahre, fast überhaupt kein Wochenende ohne Dienste. So. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt in so einer supergroßen Gemeinde plötzlich von 500 Leuten oder 1000 Leuten. Ich habe mich da letztens mit einem Ältesten unterhalten, dann hat er gesagt, ja, es hat natürlich auch Vorteile, aber worum es mir jetzt geht, ist, sagt er, die haben meinetwegen 25 Prediger. Und dann will im Prinzip jede Woche noch von außen sowieso schon immer jemand kommen, um vor so einer riesengroßen Gemeinde predigen zu können. Das heißt, dann bist du Prediger, aber wenn das nicht gut eingeteilt wäre, ich weiß nicht, wenn du dann zweimal im Jahr dran bist oder dreimal oder viermal oder fünfmal, dann hast du aber schon ganz schön viel Dienste, versteht ihr? Ja, wofür hast du dann die Gabe, bitte? Wofür hast du dann die Gabe? Die Gabe ist doch da, dass du fortwährend, wie Gott das natürlich möchte, aber wirksam sein kannst darin. Ja? Und das bezieht sich eigentlich auf alle Dienste und auf alle Gaben. Deswegen wäre jetzt die Folge, die logische Schlussfolgerung, um das mal aufzulösen, ist fantastisch, wenn so Gemeinden so groß sind, dann haben sie den Auftrag, viele kleine zu gründen, versteht ihr? Da wird ein Auftrag verpasst sonst. Die müssten praktisch sagen, wir erweitern uns. Jetzt wird dort eine Untergemeinde, dort. Dann wäre das ein gesundes Wachstum und es würde dann auch die Mitarbeiter in ihren Gaben fördern und alle würden sich vollkommen einbringen. So, das ist also apostolisches Denken, die Enden der Erde. Bist du jemand, der über Karten grübelt, den Missionsberichte interessieren, der sagt, wo sind die Gebiete, wo nichts ist, wo was aufgebaut wird, das ist dieses Denken. Dann gibt es die Propheten. Römer 12, Vers 6 sagt, Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie im Glauben gemäß. 1. Korinther 14, 24. Wenn aber alle prophetisch reden würden und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet, die prophetisch reden. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Ja? Predigten, die offenbar machen, Reden, Worte, die offenbar machen, was im Herzen ist und helfen, sich ganz mit Gott zu verbinden, alles abzulegen, was trennt von Gott, Korrektur, Stärkung, auch Erbauung, Machtbeweise, auch Heilung, Zeichen sind im prophetischen Dienst. Wir haben heute ein großes Problem. Da gibt es angeblich überall Propheten, aber in Gefängnissen ist keiner. Ist euch das schon mal aufgefallen? In der Bibel war es immer so, egal ob wir Johannes den Täufer nehmen, ob wir Elia nehmen bei den Baalspriestern, egal wo, die Propheten, die haben eigentlich das schwerste Amt. Wenn da mal jemand sich in einer Riesengemeinde meldet und sagt, ich habe das prophetische Wort, Gott liebt euch, also bitte, da brauche ich keinen Propheten für, da nehme ich die Bibel, da habe ich das drin stehen, an vielen, vielen Orten. Ja. Aber ich habe mich jetzt gefreut, ich habe ein Video zugeschickt gekriegt von einem echten prophetischen Dienst, fand ich interessant. Und das ist eine ganz einfache Frau, die würde nie sagen, dass sie prophetischen Dienst macht. Der hat Gott aufs Herz gelegt. Das war im Reformationsgottesdienst, ein ganz großer, in einer lutherischen Kirche, ja, riesengroßer Gottesdienst. Und wisst ihr, wer predigen sollte? Der Imam vom Ort. Der Imam vom Ort, ja, der sollte da predigen. So, und jetzt hat Gott dieser Frau keine Ruhe gelassen. Die waren im Umkreis da irgendwo in einer freien Gemeinde irgendwas. Und die hat gesagt, das kann ich doch nicht machen und so. Und Gott hat ihr keine Ruhe gelassen und dann hat sie eine Fahne gemacht und da stand drauf, Jesus allein rettet, Jesus ist unser Herr, niemand sonst. Und dann ist sie in diesen Gottesdienst gegangen und die ganzen lutherischen Götzendiener da so im Verband mit Imam und allem so. Und der Imam hat jetzt angefangen, da Allah zu proklamieren. Und dann siehst du, wie die Frau ganz mutig oben auf einer Empore, richtig riesengroße Kirche, stellt sich hin, rollt das auf und ruft, Jesus allein ist unser Herr. Ja, das sind dann die Kirchendiener, die Lutherischen, hochgestürmt und haben sie weggeholt aus der Kirche raus, damit der muslimische Imam seine Predigt dort drin halten kann. Aber das ist prophetischer Dienst, versteht ihr? Und das war eine ganz einfache Frau, die hat alle, die würde nie sagen, ich bin Prophet. Also das hat mich total berührt, ja. Das ist prophetischer Dienst. Das ist prophetischer Dienst im ganz positiven und biblischen Sinne, ohne Spinnen, ohne Übertreiben, ohne Verführung von Menschen, sondern einfach wirklich das Wort Gottes in Klarheit und Geradheit zur Rettung der Menschen. Es sind ja auch viele Leute in so einer Kirche, die können nichts dafür, dass das so abläuft. Die gehen dorthin, weil sie Gott dienen wollen, weil sie Gott die Ehre geben wollen. Und dann wird einem sowas vorgesetzt und sowas produziert. Und da ist es ganz wichtig, dass der prophetische Dienst da ist. Und das fand ich so stärkend, dass es das noch gibt, dass Gott das beruft. Ja, das müsste ja normalerweise auch auf den Kirchentagen und letztendlich in jeder Gemeinde vorhanden sein, ja, zur Korrektur und zur Stärkung für Gott. Könnte man weitergehen an diesem prophetischen Dienst? Da ist ein Mensch als Gabe gegeben. In 1. Korinther 12, 8 bis 11, da heißt es, dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, aber das geht immer um so besondere Gabe, ja? Einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Letztes Beispiel. Es gibt die Gabe des Gebens. Es gibt die Gabe des Gebens. Habt ihr schon mal Leute erlebt, die von Gott, vom Heiligen Geist, die Gabe des Gebens haben? Ich sage euch mal ein Beispiel. Als ich in der Bibelschule war, da war ein so ein Bruder mit uns dort, der hatte auch diese Gabe des Gebens. Also wenn der 3 Pullover hatte, hat er mindestens schon einen wieder jemand anders gegeben. Also 2 Pullover war maximal, einen zum Anziehen, einen zum Waschen. Der ist dann auch in die Mission gegangen. Ja. Und wenn der irgendwas geschenkt gekriegt hat von irgendwo, dann hat er sofort immer alles anderen weitergegeben, was er nicht unbedingt braucht. Sofort weitergegeben. Gabe des Gebens. Da hast du dir überlegt, Mensch, ich habe jetzt hier 5 Pullover, ist das überhaupt noch okay? Also die spornen einen an, ja, im Glauben. Aber man muss auch sehen, es ist eine ganz besondere Gabe. Dann hatte ich eine Missionsreise, Osteuropa. Wir haben diese Reise gemacht und dann kam ein Bruder von einer anderen Mission dazu, ne, und der hatte so einen Koffer mit, aber in dem Koffer war fast nichts mehr drin. Warum? Der gibt auf jeder Missionsreise immer die Sachen weg, die der in seinem Koffer hat, und kommt mit dem leeren Koffer wieder nach Hause. Und den leeren Koffer hat er nur, damit es nicht auffällt am Flugplatz, wo kommen Sie her, Sie haben ja nicht mal einen Koffer. Sonst würde der den Koffer auch noch weggeben. Und ich gebe ja auch gerne und habe Geschenke vorbereitet und alles und so, aber was das auf einer Missionsreise bedeuten kann, wenn du dann noch deine Regenbekleidung weggibst und dann wechselt das mal wieder, versteht ihr? Und der hat wirklich ganz konsequent immer alles an Leute da weitergegeben, wo er hingegangen ist und ist dann praktisch mit dem leeren Koffer wieder nach Hause gefahren. Gabe des Gebens. Gabe des Gebens von Gott, das kannst du nicht produzieren, versteht ihr? Aber was das für ein Zeugnis ist für die Menschen, was das für ein Zeugnis ist, ja, da gibt es ja dieses Bibelwort vom Herrn Jesus, ja, wenn einer dich nötigt, Meile mitzugehen, dann geh mit ihm 2 und das ja auch, wenn er Kleidung von dir will, dann gib ihm den Mantel, also praktisch noch viel mehr dazu, ja. Das ist ja auch so ein Zeugnis. Dann gab es einen Mann, das ist auch schon länger jetzt trotzdem, manchen vielleicht noch bekannt, der hieß Sadhu Sundar Singh, war auch Erweckung in Indien. Der ist auch gewandert und irgendwoher hatte ihm jemand einen schönen Mantel gegeben, ne. Und das war auf dieser Reise wirklich wichtig, den Mantel zu haben. Das war nicht so wie bei uns, ja, wo man aus Versehen vielleicht sogar die Jacke hängen lässt, weil man sie ja nicht braucht, sondern er brauchte das unbedingt. Und dann kam jemand und hat ihn bedrängt und hat gesagt, ja, gib mir den Mantel. Er hat schon gemerkt, wenn er das jetzt nicht macht, der wird auch noch gewalttätig. Und er hat gebetet und hat wirklich das Wort gehabt von dem Herrn, wenn dich jemand eben um die Sachen bittet, dann gib den Mantel noch mit hinzu. Aber müsst ihr euch vorstellen, riesenlange Reise, du frierst, das ist nicht so, wie wir das immer kennen. So und sagt, und dann hat er mit Freude im Herrn, weil ihm der Herr das bestätigt hat, den Mantel gegeben und hat gesagt, so bitteschön, ja, so hat ihm den gegeben. Okay, und jetzt war das sehr beschwerlich und der andere ist viel schneller gewesen. Und nach ein paar Tagen ist er an eine Stelle gekommen, da war dieser Mann wegen des Mantels überfallen und getötet worden von richtigen Räubern. Und er war bewahrt. Und er war bewahrt. Und er hat ihm nur Segen gewünscht. Aber versteht ihr? Er war bewahrt geblieben. Der Herr versorgt die Seinen. Der Herr ist mit uns. Der Herr segne uns. Und so lasst uns beten, dass wir die Gaben Gottes erkennen, erwecken, einsetzen zu seiner Ehre. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen zum Gebet. Vater, danke, du bist der Geber aller guten Gaben. Und danke, du hast uns den Herrn Jesus zur Rettung gegeben, den Gläubigen die Gabe des Heiligen Geistes und jedem von uns auch mindestens eine Gnadengabe zum Dienst und zur Verherrlichung. Wir beten dich an. Und Vater, reinige uns von aller Sünde, aller Schuld im Blute des Herrn Jesus. Stärke unseren Glauben, erfülle uns mit deinem Geist und zeige uns, Herr, wie wir dir von Herzen dienen können. Entwickle bitte diese Gaben in unserem Leben und lass sie uns anwenden zu deiner Ehre. Egal wie alt wir sind, egal wie viel Kraft wir haben oder nicht, Herr, du liebst uns und du, Herr, hast uns zu einem Leib gemacht und möchtest uns alle zusammen zu deiner Ehre gebrauchen. Wir danken dir und beten dich an und wir möchten, Herr, ein Licht sein in dieser Welt. Und wir wünschen uns, dass viele Menschen gläubig werden. Und wir wünschen uns, dass das Evangelium hier überall sich ausbreitet. Wir wünschen uns, Vater, dass auch deine Heiligkeit ernst genommen wird und deine Liebe natürlich, Herr, die Menschenherzen erfüllt. Und wir beten, Vater, dass dein Evangelium auch bis an die Enden der Erde verkündigt wird. Wir beten, Herr, auch für Nordkorea und für die muslimische Welt, Herr. Verherrliche dich, dass viele, viele gerettet werden. Gemeinden entstehen zu deiner Ehre, lieber Herr. Wir beten dich an. Öffne uns die Augen, öffne uns die Herzen. Gebrauche uns zu deiner Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.